wirklich ein Ort feuriger Qual, wo der Christ, der sich auf dieses Thema vorbereitet hat, wird jetzt zu uns sprechen, den Vortrag halten. Wir bitten Bruder Chris.
Und ich möchte euch versuchen, dieses Thema anhand einer Erzählung näher zu bringen. Vielleicht könnt ihr mir ja in Gedanken folgen. Die meisten waren vielleicht schon mal am Meer. Und stell dir vor, du stehst jetzt so am Meer und blickst so auf die See hinaus. Und weit in der Ferne, da siehst du so ein kleines Schiff. Kann auch ein großes sein. Es ist halt nur sehr weit weg und ist gerade so dabei, hinter dem Horizont zu verschwinden. Und jetzt fragst du dich, ja, wo fährt denn eigentlich dieses Schiff hin? Eine weitere Frage schießt dir durch den Kopf. Ja, wie geht es eigentlich dort hinter diesem Horizont weiter? Und eine dritte Frage lautet, wird dieses Schiff jemals wiederkommen? Dir wird jetzt plötzlich bewusst, dass wir selbst ja auch diesem Schiff gleichen. Ja, auch wir als Menschen nähern uns während unseres Lebens immer mehr einem Horizont, hinter dem so die Menschen bei ihrem Tod verschwinden. Und auch hier kommen mir so die gleichen Fragen in den Sinn. Die Frage, wo kommen die Toten denn eigentlich hin? Wie geht es so nach diesem Tod weiter? Und gibt es eigentlich eine Hoffnung auf ein Wiedersehen? Nun, viele Menschen fürchten sich vor diesem Horizont, denn die Ungewissheit, wie mag es dort weitergehen, mag sie zermartern. Denn sie glauben vielleicht, jenseits des Todes gibt es so zwei buchstäbliche Orte, wohin die Toten versammelt werden. Die, welche Gutes getan haben, kommen an einen Ort, wo sie eine ewige Belohnung empfangen. Und die, welches Böse getan haben, an einem Ort, wo sie eine ewige Strafe erleiden. Die Hölle. Und wie einige meinen, wird man dort sogar für ewig gequält. Was? Für immer, für ewig gequält? Dieser Gedanke erschrickt dich. Sollte Gott denn wirklich so grausam sein und Menschen für ewig quälen? Und das nur, weil sie hier auf der Erde ein paar Jahre ein schlechtes Leben geführt haben? Aber das wäre doch unvereinbar mit einem Gott, dessen Haupteigenschaften doch Liebe und Gerechtigkeit sind. Würde Gott so etwas machen, dann wäre er eher lieblos, ja, er wäre sogar ungerecht. Und von daher beschließt du jetzt so nach Hause zurückzukehren und die Wahrheit über die Hölle herauszufinden. Denn dir wird bewusst, dass das, was wir in Bezug auf die Hölle glauben, sich tatsächlich auf unsere Ansicht und unser Verhältnis zu Gott auswirkt. Inwiefern? Nun, glaube ich wirklich an einen buchstäblichen Ort der Wahl, dann mag ich Gott nicht unbedingt aus Liebe dienen, sondern aus Angst davor, ewig bestraft zu werden. Und diese Angst, beziehungsweise diese Furcht, sie wirkt lähmend, ja tatsächlich wirkt sie der Liebe zu Jehova, unserem himmlischen Vater, genau entgegengesetzt. Sie kann sich also negativ auf unseren Wunsch auswirken, sich unserem himmlischen Vater, sich Jehova zu nahen. Aber viele Menschen, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Christenheit, glauben an einen solchen buchstäblichen Ort, wo die Menschen ewig gequält werden. Und das sogar, obwohl selbst Papst Johannes Paul II. Bereits 1999 erklärte, dass das Wort Hölle nicht auf einen Ort hinweise, sondern auf die Situation, in der sich derjenige wiederfinden wird, der sich freiwillig und endgültig von Gott entfernt hat. Entschlossen also, die Wahrheit über die Hölle herauszufinden, machst du dich ans Werk. Doch wo solltest du nun anfangen? Nun, wieder teilst du dir das ein bisschen auf. Zuerst einmal wirst du ergründen, in welchem Zustand sich so die Toten befinden. dann wirst du versuchen herauszufinden, was es so mit dem Begriff Hölle so auf sich hat. Und wenn Menschen so in die Hölle kommen, wirst du dann zum Schluss noch ergründen, gibt es dann wirklich keine Hoffnung mehr für diejenigen, die sich darin befinden? Also, jetzt fängst du an. Unter dem Thema, in welchem Zustand befinden sich die Toten, stellst du jetzt umfangreiche Nachforschungen an. Bis du dann erkennst, die Hebräer der alten Zeit, die ja maßgeblich an der Niederschrift der Bibel beteiligt waren, sie glaubten nicht daran, dass eine Person nach ihrem Tod noch bei Bewusstsein ist. Das übrigens würde ja das Quälen völlig sinnlos machen, da ja eine Person, die nicht bei Bewusstsein ist, auch nichts wahrnehmen kann. Die Bibelschreiber waren sich sicher, dass mit dem Tod alle Lebensfunktionen eines Menschen aufhören. Denn wie heißt es im Psalm 146, Vers 4, bezüglich eines sterbenden Menschen, sein Geist, sprich seine Lebenskraft, geht aus. An jenem Tag vergehen seine Gedanken tatsächlich. Und das ist interessant. Gott selbst liest diese Aussage in seinem inspirierten Buch der Bibel niederschreiben. Die Toten sind demnach ohne Bewusstsein. Und noch deutlicher kommt dieser Gedanke im Prediger Kapitel 9 zum Ausdruck. Dort im Vers 5 und 10. Und da du diese Worte nicht mehr so genau im Gedächtnis hast, beschließt du sie noch einmal nachzulesen, da sie ja so tröstend sind. Ja, sie zeigen, dass Menschen nach dem Tod nicht gequält werden, da dies völlig sinnlos wäre. Also schlägst du auf, Prediger Kapitel 9 und liest zuerst den Vers 5. Dort heißt es, denn die Lebenden sind sich bewusst, dass sie sterben werden. Was aber die Toten betrifft, sie sind sich nicht des Geringsten bewusst. Auch haben sie keinen Lohn mehr, denn die Erinnerung an sie ist vergessen. Und interessant, im Vers 10 wird jetzt hinzugefügt, alles, was deine Hand zu tun findet, das tu mit all deiner Kraft. Denn es gibt weder Wirken, noch Planen, noch Erkenntnis, noch Weisheit in dem Sheol, dem Ort, wohin du gehst. Die Toten sind sich also nicht des Geringsten bewusst. Alle Lebensfunktionen hören auf. Jetzt verstehst du auch, was gemeint war, als Jehova zu Adam sagte, gemäß 1. Mose 2, Vers 17, was aber den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse betrifft, davon sollst du nicht essen, denn an jenem Tag, an dem du davon isst, wirst du ganz bestimmt sterben. Und mit diesem Sterben war nicht ewige Qual gemeint, nein, das Aufhören aller Lebensfunktionen. Und das Urteil, welches jetzt Adam für seine Sünde empfing, es klingt dir noch recht gut in den Ohren. Wir finden es in 1. Mose 3, Vers 19 niedergeschrieben. Und anstelle von ewiger Qual sollte dem Adam was ganz anderes widerfahren. Er sollte etwas ganz anderes erwarten. Wir lesen also jetzt in 1. Mose 3, Vers 19 ganz unmissverständliche Worte, wenn es dort heißt, im Schweiße deines Angesichts wirst du Brot essen, bis du zum Erdboden zurückkehrst, denn aus ihm wurdest du genommen. Denn Staub bist du und zum Staub wirst du zurückkehren. Dieser Adam also, der aus der Erde genommen wurde, der sollte wieder in den gleichen Zustand zurückkehren, zu den Elementen der Erde. In denselben Zustand, in dem er sich befand, bevor er erschaffen wurde. Und wenn er vorher nicht existierte, dann sollte er auch bei seinem Tod in den Zustand der Nicht-Existenz zurückkehren. Ja, wir erkennen deutlich, die Bibel lehrt nicht, dass beim Tod einer Person eine entkörperte Seele in eine Art Unterwelt gelangt. Vielmehr lehrt die Bibel, dass jede Person, in der Bibel manchmal auch mit Seele wiedergegeben, einfach stirbt. So kann jeder in seiner Bibel Hesekiel 18, Vers 4 aufschlagen und die unmissverständlichen Worte Jehovas lesen, wenn es dort heißt, Ezekiel 18, Vers 4, siehe, alle Seelen, mir gehören sie, wie die Seele des Vaters, ebenso die Seele des Sohnes. Mir gehören sie. Die Seele, die sündigt, sie selbst wird sterben. Jede Person also, die sündigt, würde einfach nur sterben. Sie alle sind dann nicht existent und ohne Bewusstsein. Es ist also so, als wenn dieses Schiff, welches du gesehen hast, hinter dem Horizont verschwindet, irgendwo in eine Werft einfährt und dort in seine Einzelteile zerlegt wird. Das Schiff hört auf zu existieren. Obwohl noch die einzelnen Schrauben, Bretter und so vorhanden sind, existiert das Schiff nicht mehr. Und so gibt es auch nur Existenz oder Nicht-Existenz. Leben oder Tod. Es gibt niemals beides. Zum Beispiel Leben als Toter. Das gibt es nicht. So weit, so gut, aber du bist ja noch nicht zufrieden. Jetzt wolltest du ja noch herausfinden, was hat es denn so eigentlich mit der Hölle auf sich? Und hier blätterst du wieder in deinen Nachschlagewerken und wirst auch fündig. In dem englischsprachigen Lexikon Collier's Encyclopedia kann man über das Wort Hölle Folgendes lesen, herausgegeben 1986. Dort heißt es dann, in erster Linie steht es für das hebräische Wort Sheol im Alten Testament und für das griechische Wort Hades in der Septuaginta und im Neuen Testament. Da Sheol im alttestamentlichen Zeiten einfach den Aufenthaltsort der Toten meinte, ohne zwischen den Guten und den Bösen zu unterscheiden, ist das Wort Hölle, wie man es heute versteht, keine glückliche Übersetzung. Und in Drübners deutschem Wörterbuch von 1939 kann man unter Hölle unter anderem Folgendes nachlesen. Das Wort bezeichnet ursprünglich den unterirdischen Aufenthaltsort der Toten. Bei den Germanen war aber die Hölle keineswegs ein Ort der Qual, sondern nur das Totenreich. Also wir können jetzt schlussfolgern, dass das Wort Hölle kein buchstäblicher Ort der Qual kennzeichnet. Denn auch die guten Menschen kommen dorthin. Es ist einfach nur eine andere Bezeichnung des hebräischen Wortes Sheol oder des griechischen Wortes des Hades. Und richtig, du erinnerst dich, das Wort Sheol hattest du schon gelesen, als du bei deinen Nachforschungen über den Zustand der Toten auf Prediger 9, Vers 10 gestoßen bist. Und wie hieß es dort? Es gibt weder Wirken, noch Planen, noch Erkenntnis, noch Weisheit im Sheol, dem Ort, wohin du gehst. Und über den Ausdruck Sheol findest du dann folgende Erklärung in der Computius Hebrew Lexikon. Dort kannst du lesen, dass er der allgemeine Aufenthaltsort oder der Bereich der Toten ist. Und auch die Encyclopaedia Britannica von 1971 sagt dann über den Ausdruck Sheol, er war irgendwo unter der Erde. Die Toten empfanden dort weder Schmerz noch Freude. Mit dem Sheol war weder eine Belohnung der Gerechten noch eine Bestrafung der Bösen verbunden. Gute und Schlechte, Tyrannen und Heilige, Könige und Weise, Israeliten und Heiden, alle schliefen zusammen, ohne voneinander zu wissen. Der Begriff Hölle ist also die Übersetzung eines Wortes, welches so das allgemeine Grab der Menschheit und nicht einen feurigen Ort der Qual bezeichnet. Und in das Grab, wir können auch sagen in die Hölle, da kommen alle Menschen hinein. Das ist nun mal die Auswirkung der Sünde Adams, welche sich so auf seine Nachkommen vererbt hat, gemäß Römer 5, Vers 12. Und dort, im Grab oder in der Hölle, dort befinden sie sich alle in einem Zustand der Nicht-Existenz, sowohl die Bösen als auch die Gerechten. Doch wenn es so offensichtlich ist, dass die Hölle das allgemeine Grab ist, fragst du dich nun, wieso herrscht dann überhaupt so große Verwirrung in Bezug darauf? Warum denken denn eigentlich so viele Menschen, sie wäre ein Ort der buchstäblichen Qual? Woher kommt diese Vorstellung überhaupt? Und hier stellst du nun fest, dass es sich so ähnlich wie zur Zeit des Kolumbus verhält. Bevor man so umfangreiche Nachforschungen anstellte und die Wahrheit erkannte, malte man sich so gedanklich aus, wie es so hinter dem buchstäblichen Horizont aussehen könnte. Und da lesen wir beispielsweise bei Dante, dass es so in unerreichbarer Ferne der Berg des Fegefeuers emporragte. Ja, der Fantasie waren scheinbar gar keine Grenzen gesetzt, denn man glaubte auch an Abgründe, die die Schiffe verschlangen. Und an magnetische Klippen, die so die spärlichen Eisenteile aus den Schiffsrümpfen herausziehen würden. Ja, heute weiß man natürlich, wie die Wahrheit aussieht, dass es nichts dergleichen tatsächlich gibt. Aber bezüglich des Todes, da tritt nun genau das gleiche Phänomen auf. Bevor man jetzt gründliche Nachforschung anstellt und sich an den wendet, der es eigentlich wissen müsste, philosophiert man lieber, man bringt so seine eigenen Ideen in Umlauf und der Fantasie scheint auch hier überhaupt keine Grenzen gesetzt zu sein. Interessant ist, dass schon babylonische und assyrische Überlieferungen von einem Ort der buchstäblichen Qual berichten. Demnach wird dann die Unterwelt als Ort des Grauens dargestellt, der von grimmigen, sehr mächtigen Göttern und Dämonen beherrscht wird. Und die Ägypter, die waren es dann, die diesem Ort das Feuer hinzufügen. Also der Ursprung der Vorstellung, dass Menschen in einem Ort für ewig gequält werden, der liegt nicht bei Jehova, dem Schöpfer, sondern bei Nationen, die Gott nicht dienten, sondern ihm bekanntermaßen durch Gott in ehrenden Götzendienst verhöhnten. Und sie wurden von Jehova dafür zur Rechenschaft gezogen. Aber der eigentliche Ursprung liegt ja noch viel tiefer. Denn die sadistischen Vorstellungen, dass Gott die Menschen für immer quälen würde in einer feurigen Hölle, sie sind eine Verleumdung Gottes. Und sie stammen daher vom Hauptverleumder Gottes, dem Teufel, dessen Name ja Verleumder auch bedeutet, und den dann Jesus auch als den Vater der Lüge kenntlich machte, gemäß Johannes 8, Vers 44. Und selbst als dann die mächtigen Reiche wie Babylon, Assyrien und auch Ägypten von Jehova erniedrigt wurden, sorgte dieser Satan, dieser Hauptverleumder Gottes, dafür, dass die Vorstellung der Hölle, wo man ewig gequält wird, erhalten blieb. Und heutzutage wird sogar in Bezug auf die Bibel behauptet, dass sie die Vorstellung einer feurigen Hölle sogar stützt. Nun untersuchst du natürlich diese Behauptung etwas genauer. Und so überzeugst du dich, dass die Bibel die Lehre von der feurigen Qual keineswegs unterstützt. Auch wenn es bei flüchtiger Betrachtungsweise manchmal so scheint. So ist zum Beispiel das Wort Gehenna, das 12-mal in den christlich-griechischen Schriften vorkommt und häufig mit Feuer im Zusammenhang gebraucht wird, nicht ein Ort der feurigen Qual, sondern ein bildhafter Ausdruck, der als passendes Symbol der ewigen Vernichtung gebraucht wird. Denn du weißt ja, dass der Ausdruck Gehenna die griechische Form des Ausdrucks Gehinnom ist. Also das Tal Hinnom kennzeichnet, welches so süd-südöstlich von Jerusalem lag. Und in diesem Tal wurden Götzen angebetet damals. Und diese Götzenanbetung, sie schloss übrigens auch abscheuliche Kindesopfer ein. Wie aber Jehova dabei empfand, das kommt sehr treffend in Jeremia 32, Vers 35 zum Ausdruck. Jeremia 32, Vers 35, dort liest du über diese Begebenheit: Ferner bauten sie die Höhen Baals, die im Tal des Sohnes Hinnoms sind, um ihre Söhne und ihre Töchter dem Molech durch das Feuer gehen zu lassen. Etwas, was ich ihnen nicht gebot, noch kam es in meinem Herzen auf, diese Abscheulichkeiten zu tun, zu dem Zweck, Juda zum Sündigen zu veranlassen. Ist dir aufgefallen? Es quälte Jehova, wenn er sah, was für abscheuliche Dinge die Israeliten taten. Es schmerzte ihm im Herzen. Er selber würde so etwas nie tun. Und so wurde dann auch dem treuen König Josia geboten, diesen Treiben ein Ende zu setzen. Diesen Treiben wurde ein Ende gesetzt, indem er dort wahrscheinlich Knochen und Abfälle verstreute. Und dadurch wurde auch der Ort in den Augen der Götzendiener unrein und diese Götzendienerei hörte auf. Denn in 2. Könige 23, Vers 10 ist zu lesen, 2. Könige 23, Vers 10, und er machte das im Tal der Söhne Hinnoms gelegene Tophet zur Anbetung untauglich, damit niemand seinen Sohn oder seine Tochter dem Molech durchs Feuer gehen lasse. Später dann diente dieser Ort als eine Art Müllverbrennungsanlage. Und indem man jetzt Schwefel zusetzte, hielt man dort ein Feuer, Tag und Nacht am Brennen. Denn dadurch wurden die Abfälle der Stadt, zu der übrigens auch Tierkadaver und manchmal auch hingerichtete Verbrecher gehörten, restlos und hygienisch beseitigt. Also es blieb nichts übrig davon. Und zu Jesu Lebzeiten war dies immer noch der Fall gewesen und von daher hatte auch Jesus dieses als treffendes Symbol für ewige Vernichtung gebraucht. Wenn so zum Beispiel in Matthäus 5, Vers 29, Vers 30 gesagt wird, dass jemand mit seinem Leib in die Gehenna gestürzt werde, dann zeigt das an, dass jemand nicht nur sterben würde, sondern auch die Gunst Gottes verliert und aus seinem Gedächtnis ausgelöscht wird. Also eine völlige Vernichtung ohne Hoffnung auf Wiederkehr. Es ist ganz ähnlich, als wenn dort dein Schiff hinter dem Horizont verschwindet und dann Schiffsbruch erleidet und auf Nimmerwiedersehen auf dem Meeresgrund versinkt. Und deshalb ermuntert uns Jesus in Matthäus 10, Vers 28 an unserem Verhältnis zu Jehova festzuhalten. Selbst dann, wenn das Meer aufgewühlt ist und uns so ein starker Wind versucht, so hinter diesen Horizont zu drängen. Also auch selbst angesichts der Probleme, die Jehovas Gegner manchmal schüren, sollten wir nicht vergessen, dass unser Leben an dieser Stelle hier mit Seele wiedergegeben von Jehova kommt. Es heißt in Matthäus 10, Vers 28, werdet nicht furchtsam vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib in der Gehenna vernichten kann. Ja, dieser Vers symbolisiert treffend, dass wir durch Menschenfurcht die Anerkennung Gottes und damit auch jegliche Hoffnung auf zukünftiges Leben verlieren würden. Aber auch in der Offenbarung wird vom Quäle mit Feuer und Schwefel gesprochen. Nun untersuchst du das etwas genauer und du stößt gleich in Offenbarung 1, Vers 1 auf einen interessanten Vers, der zeigt, dass die Offenbarung den Johannes in Form von Zeichen, sprich Symbolen, dargelegt wird. Also ist dies nur symbolisch gemeint. Und vergessen wir ja auch nicht, dass man die Toten gar nicht quälen kann, da sie ohne Bewusstsein sind, also diese Qualen selber gar nicht mehr aktiv miterleben könnten. Vielmehr deuten diese bildlichen Redewendungen, so zum Beispiel in Offenbarung 14, die Verse 9 bis 11, oder in Offenbarung 20, Vers 10, die Qual derjenigen an, die durch die Wahrheiten Jehovas eine erniedrigende Bloßstellung erfahren. So wird zum Beispiel Satan, der Widersacher Gottes, vor allen Geistgeschöpfen im Himmel als Lügner und Totschläger bloßgestellt. Und das quält ihn. Tag und Nacht. Offenbarung 20, Vers 10 schildert dies sehr anschaulich, wenn man da dann lesen kann, der Teufel, der sie irreführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geschleudert, wo schon sowohl das wilde Tier als auch der falsche Prophet waren, und sie werden Tag und Nacht gequält werden, für immer und ewig. Ja, und auch bei dem wilden Tier und dem falschen Propheten handelt es sich nicht um buchstäbliche Menschen, sondern um ganze Völkerschaften. Das ist übrigens ebenfalls ein Hinweis darauf, dass hier symbolisch gesprochen wird und nicht buchstäblich. Nun bist du dir aber auch bewusst, dass es für andere noch einen weiteren strittigen Punkt in der Bibel gibt, nämlich das Gleichnis von Lazarus und dem Reichen. In Lukas Kapitel 16 ist dieses zu finden, aber ist denn dieses Gleichnis wirklich wörtlich zu verstehen? Nun, in einer Fußnote in der Jerusalemer Bibel wird diesbezüglich gesagt, dass es sich um eine Beispielerzählung ohne irgendeinen geschichtlichen Bezug handelt. Also nichts buchstäblich, sondern ein Gleichnis mit Symbolcharakter wird hier gegeben. Und auch das Gleichnis selbst enthält viele Hinweise darauf, dass es nicht buchstäblich zu verstehen ist. Du schlägst also Lukas 16 auf, die Verse 19 bis 25, und während du jetzt die Verse liest, achtest du einmal darauf, was es so buchstäblich gesehen eigentlich bedeuten würde. Die Verse 19 bis 25, dort heißt es: Ein gewisser Mensch aber war reich und er pflegte sich Purpur und Leinwand umzulegen und lebte Tag für Tag fröhlich und im Prunk. Ein gewisser Bettler aber, namens Lazarus, der voller Geschwüre war, wurde jeweils an sein Tor gelegt und begehrte sich mit dem zu sättigen, was vom Tisch des Reichen fiel. Ja, auch die Hunde kamen und beleckten seine Geschwüre. Nun starb im Lauf der Zeit der Bettler und er wurde von den Engeln an den Busenplatz Abrahams getragen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Und im Hades erhob er seine Augen, da er in Qualen war, und er sah Abraham von fern und Lazarus am Busenplatz bei ihm. Da rief er und sprach: Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in diesem lodernden Feuer. Abraham aber sagte: Kind, bedenke, dass du dein Gutes zu deinen Lebzeiten schon völlig empfangen hast, Lazarus aber entsprechend das Schlechtes. Nun aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Also buchstäblich gesehen würde es jetzt Folgendes bedeuten: Alle, die Gottes Gunst besitzen, hätten am Busen eines einzigen Mannes, nämlich hier des Abrahams, Platz. Weiter würde es bedeuten, dass das Wasser an jemandes Fingerspitze durch das Feuer des Hades nicht verdampfen würde. Und dass dieser eine Tropfen an der Spitze eines Fingers einen dort Leidenden tatsächlich Erleichterung bringen würde. Klingt das aber vernünftig? Absolut nicht. Vielmehr stellen so die zwei Personen in diesem Gleichnis Gruppen von Menschen dar. Das geht auch aus dem Zusammenhang hervor, in welchem Zusammenhang hier Jesus dieses Gleichnis anbrachte. Der Reiche stellt die Klasse der Pharisäer zu Jesu Lebzeiten dar, denn wir können mal zu dem Vers 14 zurückgehen. Dort heißt es: Die Pharisäer nun, die geldliebend waren, hörten alle diese Dinge und sie begannen, ihn zu verhöhnen. Lazarus dagegen stellt so das einfache Volk dar, welche von den Pharisäern verachtet wurden, dann aber Jesus nachfolgten und bereuten. Und wie aus dem Vers 16 hervorgeht, symbolisiert so der Tod jetzt eine Veränderung der Zustände. Wir lesen: Das Gesetz und die Propheten waren bis zu Johannes. Von da an wird das Königreich Gottes als gute Botschaft verkündigt und Menschen von jeder Art drängen vorwärts ihm entgegen. Also die vorher Verachteten, die von einer anderen Art, sie gelangten jetzt in eine Stellung göttlicher Gunst. Und die früher anscheinend Begünstigten, die geldliebenden Pharisäer, sie wurden von Gott verworfen und von den Gerichtsbotschaften gequält, die nämlich genau von denjenigen kam, die sie vorher verachtet hatten. Interessant. Auf einfache und anschauliche Weise werden in der Bibel durch solch bildhafte Ausdrücke tiefe Wahrheiten vermittelt. Verwirrend ist es halt nur, wenn sich so Bibelschreiber bei ihrer Arbeit ja von ihrer persönlichen Ansicht haben beeinflussen lassen und bei der Wiedergabe der Ausdrücke Sheol und Hades nicht konsequent sind. Dann leisten sie nämlich einer Lehre Vorschub, die ursprünglich von Gottes Verleumder Satan, dem Teufel, stammt, der ja der Vater der Lüge ist, wie Jesus ihn nannte. Und dieser Satan war es, der so eine Verleumdungskampagne gegen den Gott der Liebe startete, indem er ihn dann durch die Behauptung, Gott würde Menschen für ewig mit Feuer quälen, als grausam und rachsüchtig darstellte. Aber auch in Jeremia 7, Vers 31 werden wir daran erinnert, Jehova würde so etwas nie tun. Es würde nie in Jehovas Herzen aufkommen, so etwas zu tun. Es stünde im krassen Gegensatz zu seiner Persönlichkeit, welche sich durch Liebe und Gerechtigkeit auszeichnet. Es war ein Akt der Gerechtigkeit, dass Adam für sein Vergehen die Strafe erhielt, die ihm im Voraus für dieses Vergehen angekündigt worden war. Sonst hätte sich Jehova völlig unglaubwürdig gemacht. Und denken wir daran, Adam sollte nur sterben. Er sollte nicht ewig gequält werden. Er sollte nur aufhören zu leben. Und in Römer 6, Vers 7 wird gezeigt, dass der Mensch durch seinen Tod von Sünde freigesprochen wird. Und es war ein Akt der Liebe zu den Menschen, dass Jehova das Menschengeschlecht nicht auslöschte, indem er Adam und Eva gleich beseitigte. Nein, er ließ Adam und Eva Nachkommen haben, unvollkommen und sterblich zwar, aber Menschen. Und wiederum aus Liebe sandte unser himmlischer Vater seinen Sohn Jesus als vollkommene Menschen auf die Erde, der dann so ein Ausgleich für das Vergehen Adams schaffte und so die Grundlage legte, dass Gott in Zukunft bald allem Leid ein Ende bereiten kann. Ja, er kann alles, was uns heute an Leid widerfährt, ungeschehen machen, indem er Menschen zu ewigem Leben aufweckt. Denn wie heißt es in Römer 6, Vers 23? Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Die Gabe aber, die Gott gibt, ist ewiges Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Ewiges Leben. Du schließt deine Augen und in Gedanken siehst du dich wieder so an der Stelle am Meer stehen, wo du vor einigen Wochen das Schiff hast wegfahren sehen. Und jetzt siehst du es wieder am Horizont auftauchen. Es erstrahlt in einem völlig anderen Glanz. Ja, alte Teile wurden ausgebessert und das Schiff kommt wieder zurück. Aber nicht nur dieses eine Schiff. Es sind Hunderte, ja, unzählige Schiffe, die dort auftauchen. Selbst solche, die uns vor langer Zeit einmal verlassen haben. Sie alle erstrahlen im neuen Glanz und kommen wieder zurück. Du erkennst natürlich, dass diese Schiffe die Verstorbenen darstellen, die, wie es Offenbarung 20, Vers 13 sagt, zum Leben auferstehen werden. Denn in Offenbarung 20, Vers 13 liest du: Und das Meer gab die Toten heraus, die darin waren, Und der Tod und der Hades gaben die Toten heraus, die darin waren. Und sie wurden als Einzelne gerichtet, gemäß ihren Taten. Diejenigen, die im Grab sind, werden also von Jehova alle zum Leben gebracht, was zur Folge hat, dass das Grab nicht mehr existiert. Es hört auf zu existieren, denn es wird niemand mehr darin sein. Und der Vers 14 sagt das wieder schön anschaulich. Es heißt dort in Offenbarung 20, Vers 14: Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geschleudert. Dies bedeutet den zweiten Tod, der Feuersee. Durch Jesus Christus wird Jehova bald allem Leid ein Ende bereiten, indem er das verwirklicht, was in Johannes 5, Vers 28 und 29 niedergeschrieben wird. Dort heißt es: Wundert euch nicht darüber, denn die Stunde kommt, in der alle, die in den Gedächtnisgrüften sind, seine Stimme hören und herauskommen werden, die, welche Gutes getan haben, zu einer Auferstehung des Lebens, die, welche Schlechtes getrieben haben, zu einer Auferstehung des Gerichts. Die Menschen werden auferweckt werden, und wenn sie nach der Auferstehung daran gehen, Gutes zu tun, dann wird sie sich als eine Auferstehung zum Leben erweisen, zum ewigen Leben. Ja, diese Auferstandenen werden dann während der 1000-Jahr-Herrschaft Christi über die Wahrheiten Jehovas belehrt werden. Und durch die heilende Wirkung der Herrschaft Christi werden sie sowohl in geistiger als auch in körperlicher Hinsicht vollkommen werden. Was zur Folge hat, dass sie nie mehr sterben brauchen. Den Tod wird es nicht mehr geben, wie es Offenbarung 21, Vers 4 sagt. Heißt es: Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch wird Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz mehr sein. Die früheren Dinge sind vergangen. Ja, die Menschen werden so sein, wie Adam es war, bevor er sündigte, was übrigens ein gutes Verhältnis zu Jehova, unserem Schöpfer, mit einschließt. Und wenn man dann an der Schlussprüfung am Ende der 1000-Jahr-Herrschaft Christi besteht, dann kann man ewig auf einer paradiesischen Erde leben. Aber alle, die es vorziehen, wie Satan gegen Jehova zu rebellieren und so den Frieden im Universum stören wollen, sie werden von Jehova mit Satan und seinen Dämonen für immer beseitigt, für immer vernichtet werden. Aber auch hier wird Jehova niemanden quälen. In Offenbarung 20, Vers 15 heißt es dazu: Und jeder, der im Buch des Lebens nicht eingeschrieben gefunden wurde, wurde in den Feuersee geschleudert. Also Auslöschung aus dem Gedächtnis Jehovas. Welch wunderschöne Hoffnung Jehova in seiner Liebe doch für die Menschen geschaffen hat. Und niemand kann uns diese Hoffnung nehmen, wenn wir Jehova treu bleiben. Wie wir dies auch schon in Matthäus 10, Vers 28 gelesen haben. Und bist du nicht der gleichen Meinung? Alle Menschen müssen erfahren, dass Jehova Gott, unser liebevoller Schöpfer, kein Gott der Qual ist, sondern ein Gott der Liebe. Und uns hat er das Vorrecht gegeben, seine Zeugen zu sein. Seien wir daher entschlossen, die Wahrheit bekannt zu machen. Den Auftrag dazu kennen die meisten vielleicht. Den finden wir in Matthäus 28, Vers 19 und 20. Nachdem Jesus alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben wurde, sagt er in den letzten beiden Versen des Matthäus-Evangeliums: Geht daher hin und macht Jünger aus Menschen aller Nationen und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zum Abschluss des Systems der Dinge. Ja, all diejenigen, die durch die Lehre der Qual nach dem Tod versklavt sind, sie müssen sich Gott nahen und seinem Sohn Jesus Christus nachfolgen. Sie müssen seine Jünger werden, Lernende von ihm. Sie brauchen sich dann auch nicht mehr zu fürchten vor dem, was da eventuell mal kommt. Nein, sie können mit Zuversicht in die Zukunft schauen. Ewiges Leben liegt vor ihnen, und das sogar selbst dann, wenn sie sterben sollten. Lassen wir sie also die Worte aus Johannes Kapitel 11, Vers 25 hören, wo uns zugesichert wird, es gibt ein Wiedersehen. Johannes 11, Vers 25, dort heißt es, Jesus sprach zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer Glauben an mich ausübt, wird zum Leben kommen, auch wenn er stirbt.
Bruder Krüsch, wir bedanken uns für deine liebevollen Ausführungen und wir möchten dich bitten, unsere Grüße mitzunehmen von der Versammlung Berlin-Kreuzberg-Mitte. Du hast ja auch eure Grüße aus der Versammlung Lübben mitgebracht und die möchte ich von dieser Stelle aus übermitteln an unsere Versammlung. Jetzt wünschen wir dir und deiner lieben Frau eine gute Heimreise, denn ihr habt ja noch einige Kilometer vor euch zurückzulegen, nicht? Von dieser Stelle aus